Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ja, die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren, die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren. Um gleich alle zu beschreiben, fällt die Zeit mir momentan und so führe ich nur einige als Beispiel an.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Knopf gefunden.
Also Herr Röttgen, eine Sache müssen wir mal erklären. Sie haben heute gesagt, dass der Ausstieg aus der Atomenergie eine Revolution ist. Im Dezember 2010 haben Sie uns erklärt, dass die Verlängerung der Atomenergie eine Revolution ist. Ich finde, Sie sollten innerhalb der Union mal klären, was eigentlich eine Revolution und was eine Konterrevolution ist, damit man sich darüber verständigt.
Tagesordnungspunkt 45, 5-fach M. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Terrorismus. Entschuldigung. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Tourismus.
Also prinzipiell bin ich ja der Auffassung, dass Humor zum Leben dazugehört und damit eigentlich auch in den Parlamentsbetrieb.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment. Noch nicht schönes Wochenende. Also wir arbeiten ja noch weiter hier. Nicht, dass es alle auf einmal gehen.
Gleich bis zum Ende.
Bitte lächeln. Schoten, Scherze und Humor im Parlament. Ein Feature von Lydia Jacobi.
Im Herbst 2022 klingelte im Bundestagsbüro des SPD-Abgeordneten Timon Gremmels das Telefon. Das war jene Zeit, in der Deutschland über die Füllstände der Gasspeicher, über Blackouts und die Sinnhaftigkeit von Waschlappen debattierte. Energiepolitiker wie Gremmels waren folglich gefragte Interviewpartner. Doch der Redakteur der Wochenzeitung Die Zeit, der sich am Apparat meldete, wollte Gremmels nicht zu diesen Themen befragen. Nein, er interessierte sich dafür, warum Timon Gremmels im Parlament so oft lacht.
Ja, ich bin schon einer, der auch auffällt wegen häufiger Zwischenrufe. Der Herbert Wehner, der große Fraktionsvorsitzende der SPD, hatte mal gesagt, der Zwischenruf ist das Salz in der Suppe des Parlamentarismus. Und ich finde ja, das Lachen ist der Pfeffer, der gehört dazu. Und es gibt verschiedene Formen von Lachen. Es gibt das Lachen über jemanden, das Lachen mit jemandem. Und ganz entscheidend ist, dass man auch bei sich selber lachen kann. Und diese drei Formen, glaube ich, beherrsche ich alle drei.
Offenbar so gut, dass auch die Stenografen des Bundestages von Gremmels Gelächter Notiz nehmen. In der laufenden Legislaturperiode ist er derjenige, der am häufigsten namentlich als Lacher genannt wird. Die Zeit hatte sich die Mühe gemacht, dafür alle Sitzungsprotokolle von Oktober 2021 bis September 2022 zu wälzen. Insgesamt 52 Stück mit jeweils mehr als 100 Seiten. Was ist so lustig, Herr Gremmels?
Ich finde es dann immer besonders spannend. Ich habe es bei der Union einmal erlebt, wo dann vergessen wurde, dass man selber ja 16 Jahre mitregiert hat und jetzt uns kritisiert als Ampel für Dinge, die man in den letzten 16 Jahren selber nicht hinbekommen hat. Oder auch die Kurzzeitgedächtnis von Friedrich Merz, der noch im Frühjahr letzten Jahres gefordert hat, Nord Stream 1 abzuschalten, dann wären eure Speicher heute leer gewesen. Auch da habe ich sicherlich das ein oder andere Mal gelacht.
Meistens lachen mehrere Abgeordnete einer Fraktion gemeinsam. Dass ein einzelner Abgeordneter auffällt, ist eher selten. Timon Gremmels taucht in den penibel geführten Plenarmitschriften, in denen jeder Applaus, jedes Gackern vermerkt wird, 11-mal auf. Das klingt nicht viel, ist aber doch der aktuelle Rekord.
Parlamentarismus heißt Parlare, heißt reden, heißt miteinander sich abarbeiten, um das beste Argument kämpfen. Und da gehören Zwischenrufe, da gehören Lacher mit dazu. Das belebt das Parlament. Und wenn einem nicht sofort was Geistreiches einfällt, dann ersetzt das Lachen auch den Zwischenruf.
Die Stenografinnen und Stenografen des Bundestages wissen dabei durchaus zwischen den verschiedenen Arten des Glucksens, Prustens, Kicherns oder Feixens zu unterscheiden. Mit Heiterkeit beschreiben sie in den Protokollen die Reaktion auf etwas allgemein Lustiges. Auf einen gut platzierten Wortwitz, einen amüsanten Versprecher zum Beispiel. Das Lachen, in dem Gremmels die Spitzenposition innehat, ist anders gemeint, eher abwertend oder hämisch. Beide Spielarten des Lachens haben dem Parlament in seiner Geschichte ein paar Stunden gebracht, die in Erinnerung blieben.
Ja, ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber und ein Fanatiker ist ein Übertreiber und ein Botaniker ist ein Blumengießer und ein Romantiker ist ein Frauengenießer. Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker, der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt. Aber was für Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt?
Die junge Bundesrepublik hatte in den ersten Jahren ihrer Existenz wenig zu lachen. Überall Ruinen und Trümmer, Hunger, Not und Auflösung. Es galt, ein Land komplett neu aufzubauen. Die Demokratie musste sich beweisen. Zwischen 1949 und 1953 verabschiedete der erste Bundestag rund 500 Gesetze. So rechnete es der Bonner Korrespondent Norbert Tönjes vor, der damals fast jede Parlamentssitzung verfolgte und dem Dunkel der Nachkriegsjahre zum Trotz auch Komik in den Debatten entdeckte. 1954 veröffentlichte er ein schmales Bändchen mit dem Titel »Sie können auch lachen«. Im Vorwort schrieb Tönjes:
»Was aber könnte mehr das Verständnis für Demokratie und Parlamentarismus wecken als die Vermenschlichung der Politik, als das Hervorheben des Persönlichen mit all seinen Schwächen und Stärken, seiner Sturheit und seinem Humor, seinem sich anpassen können an die Situation, seiner Schlagfertigkeit und vor allen Dingen seinem Vermögen, über sich selbst lachen zu können.«
Der Journalist Norbert Tönjes verewigte in seiner Anekdotensammlung Pointen und heitere Momente aus den ersten 4 Jahren Parlamentsarbeit. Manchen Witz versteht man nur im Lichte der damaligen politischen Debatten. Andere erschließen sich auch heute noch. Konrad Adenauer, der erste deutsche Bundeskanzler, im Juni 1950 in Bezug auf den damaligen Oppositionsführer Kurt Schumacher von der SPD.
Der Bundesregierung ist von Herrn Dr. Schumacher gesagt worden, sie sei ein Wackelkontakt. Nun, meine Damen und Herren, lieber ein Wackelkontakt als gar kein Kontakt.
Mitte der 50er Jahre errang ein Abgeordneter mit seinem Humor bescheidene Berühmtheit. Der Rheinländer August Dresbach hat im kollektiven Gedächtnis kaum Spuren hinterlassen. Er war Christdemokrat, Landrat, zeitweise Journalist und gehörte dem Bundestag von 1949 bis 1965 an. Wenn man sich an ihn erinnert, dann, weil er die Kolleginnen und Kollegen im Plenarsaal innerhalb einer Rede rund 50 Mal zum Lachen brachte. Dresbach nannte sich selbst einen verfetteten 60-Jährigen und sorgte im Laufe seiner Ausführungen über den Wert des Qualitätsjournalismus so oft für Gelächter, dass sich die nüchternen Stenografen regelrecht überschlugen. Große Heiterkeit, schallende Heiterkeit, stürmische Heiterkeit.
Meine Damen und Herren, noch immer geistert das Wort über die Presseleute von den verfehlten Existenzen in der Welt herum. Übrigens, das Wort von den verfehlten Existenzen stammt vom Herrn Großvater, von unserem Kollegen Fürsten Bismarck. Er ist ja wohl nicht hier, die vornehmen Leute sind ja wohl alle in Straßburg. Und in Bonn ist nur die Dorfbevölkerung zurückgeblieben.
Der Rias hatte den Ausnahmemoment 1954 auszugsweise in seiner satirischen Monatsschau Rückblende festgehalten.
Ich meine, wir sind uns doch alle drüber klar, die Einierschweinerei hat doch erst 33 angefangen. Verzeihen Sie, die ehemaligen Mitglieder der NSDAP, dieses Hohen Hauses, wenn ich Ihr einziges Idol so kurz sage. So kurzerhand als Schweinerei bezeichnet haben.
Aber was für Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Aber was für Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt?
Die ersten Jahrzehnte des Bundestages waren die Hochzeiten der Kampfhähne, der leidenschaftlichen Rhetoriker und Schimpfkünstler. Mancher Beobachter, der schon damals in den Parlamentsrängen oder vor dem Fernsehgerät saß, sagt heute: Die Debatten waren zwar rauer, mitunter unerträglich rüpelhaft, sie waren aber auch lustvoller und pointierter als heute. Bestes Beispiel: Herbert Wehner, langjähriger Fraktionsvorsitzender der SPD.
Sie lachen gern, das weiß ich. Nur irgendwann werden Sie ja mal aufhören müssen zu lachen, nicht? Denn Ihr Lachen wird auch Sie selbst nicht dauernd selbst befriedigen, obwohl Sie sonst Selbstbefriediger sind.
Wehner prägte das schöne Schmähwort vom Düffeldoffel. Damit belegte er 1980 den späteren Bundeskanzler Helmut Kohl, der ihn während einer Rede unterbrach. Ein anderes Mal schleuderte er dem CDU-Abgeordneten Heiner Möller die berühmten Worte entgegen: Waschen Sie sich erst einmal, Sie sehen ungewaschen aus. Und wieder andere bezeichnete er als Frühstücksverleumder. Sein liebster Kontrahent war aber der CSU-Politiker Franz Josef Strauß, selbst nicht weniger angriffslustig. Legendär ist dessen fulminante Rede über die Staatsverschuldung, die er 1978 als finanzpolitischer Sprecher der Unionsfraktion hielt.
Wenn man nur 1000 Markscheine zugrunde legt, dann würde jeder Schein aufeinandergelegt bis 35,5 Milliarden einen Berg von 3550 Meter ergeben. Oder in 100 Markscheinen einen Berg von 35 Kilometer Höhe. Das ist die Höhe, in der also heute nur mehr Weltraumschiffe sich bewegen, wo nicht einmal die Fliegerei sich bewegen kann. Dieser Berg übertrifft den höchsten deutschen Berg der Zugspitze noch erheblich, nämlich um das Vierfache der Höhe des Kölner Doms. Das reine Papiergewicht dieser Geldmenge beläuft sich auf 2.800.000 Kilogramm oder 2.800 Tonnen. Stellen Sie sich einmal vor, in 100 Markscheinen wären das 28.000 Tonnen. Wenn allein in 1.000 Markscheinen befördert, würde man dazu 186 Waggons je 15 Tonnen brauchen. Das sind mehr als drei Güterzüge mit der Höchstzahl von 120 Achsen.
Politiker und Politikerinnen greifen mit ihren Entscheidungen tief in das Leben der Menschen ein, die sie regieren. Wenn Sie über Steuerreformen, Lehrermangel oder Waffenlieferungen sprechen, ist ein vergnüglicher Spruch oft deplatziert. Trotzdem hat der Bundestag, dieses ernste Haus, einen Sinn für Humor. Die Plenarprotokolle listen laut der eingangs erwähnten Zeitrecherche für die 20. Legislaturperiode bereits knapp 900 heitere Momente in den verschiedenen Fraktionen auf. Humor ist der soziale Schmierstoff, der trotz harter politischer Debatten zusammenhält, der die Last der Verantwortung etwas leichter werden lässt.
Also grundsätzlich spreche ich lieber oder denke lieber über Effekte nach als über Funktion, weil Funktion suggeriert, dass sich dieses Instrument Komik hier gut kontrollieren lässt. Und gerade bei Komik bin ich mir da überhaupt nicht sicher mit dieser Kontrolle.
Mirko Göpfert ist Professor für Sozial- und Kulturanthropologie an der Universität Frankfurt und erforscht die Verflechtungen von Humor und Politik.
Also das Lachen verbindet, das kennen wir alle aus unserem Alltag, dass dadurch Vergemeinschaftungen stattfinden, insbesondere innerhalb der eigenen politischen Lager, manchmal möglicherweise aber auch darüber hinaus. Ja, und dann gibt es noch einen ganz alten Effekt, der hat mit Überlegenheit zu tun. Also dass durch das Lachen, das Verlachen einer anderen Position, einer anderen Person, so eine Art Überlegenheit inszeniert wird. Das hat ganz viel mit Schlagfertigkeit zu tun und das liegt auf der Hand, dass in Auseinandersetzungen verbaler Art, wie sie ja in den Debatten des Bundestages geschehen, sowas nicht außer Acht gelassen werden kann. So, und besonders interessant wird aber Komik dann, zumindest aus meiner Sicht, wenn es nicht darum geht, dass sich Leute jetzt verbunden fühlen oder dass über andere gelacht wird und ich mich erheben kann, nicht, sondern wenn durch Lachen Dinge sichtbar werden, die sonst vielleicht nicht sichtbar geworden wären.
Passendes Beispiel, wie Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem dosierten, trockenen Humor einen Redebeitrag der AfD-Chefin Alice Weidel kommentierte. In einer Debatte über den Bundeshaushalt sprach Letztere breit über ihre Spendenaffäre.
Moralische Vorhaltung müssen wir uns hier von Ihnen überhaupt nicht machen lassen. Am wenigsten von Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren. Und kommen Sie raus aus Ihren Glashäusern und hören Sie auf, mit Steinen zu werfen, die Sie nachher selber treffen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält. Und deshalb.
Das sind sehr viele Leute, die sehr viel Zeit miteinander verbringen. donnerstags viele Stunden im Plenum, aber auch in Ausschüssen, in Parlamentskreisen, in Landesgruppen.
Boris Herrmann, seit 2019 Parlamentskorrespondent der Süddeutschen Zeitung.
Und vieles davon lässt sich erstens nur mit Humor ertragen und zeigt eben gleichzeitig auch, das sind Leute, die sind keine Maschinen, sondern die lachen halt auch mal. Das gehört dazu, das muss dazu gehören, auch in Krisen und Kriegszeiten, weil es das menschliche Antlitz dieses Parlaments auch widerspiegelt.
Herrmann interessiert sich vor allem für die Orchideen des Parlamentarismus, die raren Gewächse unter den Abgeordneten genauso wie unter den Themen. Weil sie über das Hohe Haus in Berlin so viel mehr aussagten als die Interviewschnipsel von den immer gleichen Gesichtern in den Abendnachrichten, meint Herrmann. Er greift zum Stift, wenn im Bundestag über den Namen des Maskottchens für die neu einzuführende elektronische Akte abgestimmt wird. Soll das Chamäleon mit den Glubschaugen Emanuel Akte, kurz E-Akte heißen, oder lieber Dokumelion, das Dokumentenchamäleon? Herrmann wird hellhörig, wenn das Plenum in nächtlichen Marathonsitzungen über die Förderung des Caravannings und ein neues Hopfengesetz debattiert. Oder wenn plötzlich alle Haushaltspolitikerinnen und Politiker in den Schlussverhandlungen zum nächsten Jahresetat vom Reeperbahn-Festival sprechen.
Ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Mitarbeiter hätte den Abend lieber auf Veranstaltungen wie dem Reeperbahn-Festival verbracht.
Er fällt auch nicht in Armut und er hätte wesentlich mehr Zeit, das Reeperbahn-Festival zu besuchen, meine Damen und Herren.
Der Haushalt ist sogar so vielschichtig und vielfältig, dass man immer wieder etwas Neues entdeckt. Das Reeperbahn-Festival.
Ebenso natürlich der Titel Zuschüsse für Musik und Tanz mit satten 55 Millionen aus dem Kanzlerinnenetat. Darunter das kulturell so hochstehende Reeperbahn-Festival.
Ich glaube, dieser Haushalt ist ein Reeperbahn-Festival, bei dem sie alles raushauen, bis der Arzt kommt.
Die Haushälter, muss man wissen, sind eine ziemlich verschworene Gemeinschaft. Die haben sich eben seit einigen Jahren schon das Ritual angewöhnt, wenn der Haushalt dann im Grunde in trockenen Tüchern ist, in der letzten Debatte sich so ein kleines Spiel zu leisten. Und dieses Spiel besteht eben darin, dass sich die Haushaltspolitiker der verschiedenen Fraktionen auf ein Codewort einigen, das jeder in seiner Rede unterbringen muss. Und in dem Jahr, als ich da zum ersten Mal saß, fiel mir eben auf an diesem Freitagmorgen, dass plötzlich alle Reeperbahn-Festival sagen.
Die Frage, wie das Spiel entstanden ist, führt ins Reich der Legenden. Es heißt, der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück habe seine Finger im Spiel gehabt. Als er die Haushälter einst mit Frettchen verglich, die an seinem Beinkleid hingen, sei das erste Codewort geboren worden. Die Regeln sind einfach. Wenige Eingeweihte und viele Verwunderte. Die Aufgabe: ein eigentlich unpassendes Wort möglichst virtuos in die Rede einzuflechten. Mal war es Bibelfest, mal Glühwein oder Herdenschutzesel. Zuletzt, passend zum WM-Streit, Kapitänsbinde. Bei dieser Haushaltsverhandlung ging es um fast 500 Milliarden Euro. Vielleicht lässt sich das Gewicht der Zahlen nur mit etwas Witz ertragen.
Der Bundeskanzler ist der Mannschaftschef dieser Bundesregierung. Und wer die Kapitänsbinde trägt, der hat nicht nur die Aufgabe und die Verantwortung, sportlich sein Team nach vorne zu bringen.
Dann erwarte ich auch von Friedrich Merz als Parteivorsitzendem, dass er an der Stelle die Kapitänsbinde nicht so sträflich abstreift, wie das der DFB tut.
Lieber Kollege Görke, warum es bei Ihnen in Brandenburg nicht mehr zur stellvertretenden Kapitänsbinde gereicht hat, ist mir nach der Rede jetzt inzwischen auch ganz klar.
Das ist eben ein sehr schönes Beispiel dafür, dass das Klischee auch nicht ganz stimmt. Die Parteien würden sich immer nur gegenseitig die Köpfe einschlagen, sondern es hat mich auch deswegen eben interessiert, weil es zeigt, es gibt da was zwischen den Fraktionen. So eine Art gemeinsame Identität. Es gibt auch sehr viele Leute unter diesen 736 Abgeordneten, die einfach glühende Parlamentarier sind und es des Parlamentarismus wegen tun. Und das ist so ein Moment, wo sich das zeigt.
Es gibt andere Rituale und Running Gags, die über die Parteigrenzen hinweg Brücken schlagen. Ulk zugunsten der Demokratie sozusagen. Ein Beispiel? Das Bundestagsphantom Jakob Mierscheid. Er wurde 1933 in Moorbach im Hunsrück geboren und gehört dem Parlament seit 1979 an. Als bekennender Sozialdemokrat ist er den Interessen der kleinen Leute verbunden. Freiwillige Feuerwehr, Kleintierzüchter, Landwirtschaftsgewerkschaft, Gesangsverein. Politisch setzt sich der Mann mit dem gezwirbelten Schnauzbart für die Themen ein, die in Berlin sonst wenig Beachtung finden. Wie es etwa um die Aufzucht und Pflege der geringelten Haubentaube bestellt ist. Vor kurzem feierte er seinen 90. Geburtstag.
Unser ältestes, wenn auch nicht dienstältestes Mitglied, Jakob Maria Mirscheid, ist 90 Jahre alt geworden. Ich möchte noch zu ihm anmerken, er ist ein bekennender Hinterbänkler, immer geblieben, hat aber dennoch viel angestoßen und viel erreicht, ohne auch nur ein einziges Mal bei Markus Lanz gesessen zu haben.
Herr Mirscheid hat erstens ein Gesetz entwickelt, nachdem er meint, die Wahlergebnisse der SPD berechnen zu können, angelehnt an die Stahlproduktionsquote, das führt jetzt hier zu weit, das entsprechend vorzurechnen.
Petra Pau, Abgeordnete der Linken.
Das ist ein fiktiver Abgeordneter, offensichtlich mal irgendwann beim Bier oder Kölsch in Bonn entstanden, mischt sich gelegentlich auch ein und kümmert sich vor allen Dingen um seinen Wahlkreis, deswegen war er selbst zu seinem 90. Geburtstag verhindert und musste in dringenden Wahlkreisangelegenheiten in Brüssel etwas erledigen, während wir alle immer noch gespannt auf seine erste Rede im Deutschen Bundestag warten. Also sollte er in dieser Legislatur, während ich präsidiere, ans Pult treten, werde ich sehr nachsichtig sein, ihn herzlich im Rund begrüßen.
Petra Pau sitzt seit 1998 als Abgeordnete unter der Kuppel des Reichstages. Dass sie sich und ihr Amt mit Leichtigkeit nehmen kann, zeigen nicht nur die beiden Anekdotensammlungen, die sie über die amüsanten und denkwürdigen Erlebnisse als Spitzenpolitikerin herausgegeben hat, sondern auch die journalistischen Zuschreibungen, die sie selbst ironisch übernimmt. Sie sei der Pumuckl, die Stalinistin, das rote Rumpelstilzchen, das Ostgewächs, die Moderatorin. Als Letztere leitet Pau seit 2006 Vizepräsidentin des Bundestages die Plenardebatten. Am hohen Präsidiumstisch mit dem Zepter und der Stoppuhr in der Hand scheint man besonders häufig zum Scherzen aufgelegt zu sein. So wirkt es jedenfalls, wenn man sich durch die Mitschnitte des Parlamentsfernsehens klickt.
So weit würde ich nicht gehen. Aber ich weiß, ich bin zur Überparteilichkeit gehalten dort vorn. Aber es ist natürlich auch so, dass ich gerade im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen einerseits respektvoll umgehe, aber gleichzeitig auch immer wieder mal Situationen, die zwischen Kollegen entstehen, entschärfen muss. Oder aber auch, wenn der Redner, die Rednerin in den Konflikt mit der Uhr vor ihm kommt, schauen muss, wie kannst du diese Situation auflösen.
Zu besonders unterhaltsamen Szenen führte der ständige Konflikt mit der Uhr in der Konstellation Lammert-Gysi. Norbert Lammert, CDU, Bundestagspräsident, brillanter Redner. Gregor Gysi, Die Linke, langjähriger Fraktionsvorsitzender, schneller Geist, dem der Schriftsteller Roger Willemsen einst die Rolle des Hofnarren im Parlament zusprach. Die beiden waren nicht nur Kollegen, sie waren Sparringspartner.
Dann komme ich zum Abschluss, Herr Bundestagspräsident. Immer wenn hier interessant gesprochen wird, brechen Sie das
ja,
ab.
Sie können,
das
tut mir wirklich Herr leid, Kollege Gysi, Sie könnten ja mit dem Interessanten anfangen, dann hätten Sie die nötige Zeit.
Herr Bundestagspräsident, wissen Sie was? Ich werde mir jetzt mal notieren, wann Sie Geburtstag haben. Und dann werde ich Ihnen eine neue Uhr schenken. Ich muss Ihnen Folgendes erklären. Es gibt hier Leute, die reden 11 Minuten. Das kommt mir dann wie eine halbe Stunde vor. Und bei mir rennt Ihre Uhr immer. Ja, aber ja. Ich danke Ihnen trotzdem. Alles Gute.
Derlei fraktionsübergreifendes Lachen würde sich Petra Pau häufiger wünschen.
Vielleicht fehlt uns auch etwas. Ich weiß, als ich nach Bonn 1998 kam, in meiner ersten Legislatur, da gab es noch die Wasserwerker. Eine Kabaretttruppe von Abgeordneten, partei- und fraktionsübergreifend. Aber mit dem Umzug nach Berlin gab es nie wieder eine Wiederauflage genau dieser Kabarettgruppe. Und ich glaube, da war es parteiübergreifend wirklich gelungen, sich auch mal selbst auf die Schippe zu nehmen und deutlich zu machen, dass man sich auch selbst nicht als Zentrum des Universums begreifen sollte.
Ist dem Bundestag also der Humor in seiner widerspruchsfreudigen, selbstkritischen Ausprägung als das umgekehrt Erhabene, wie der Schriftsteller Jean Paul es einst zu beschreiben wusste, abhanden gekommen? Der Humor, für den es laut Paul keine einzelne Torheit, keine Toren, sondern nur Torheit und eine tolle Welt gibt. Wird heute weniger gelacht als in den rauflustigen Zeiten der Wehners, Schmidts, Straußens oder Fischers? Schwer zu sagen. Norbert Röttgen befand, der Bundestag könne mehr Humor vertragen. Die Bedingungen allerdings haben sich grundlegend verändert. Zum einen hinsichtlich des Klimas im Parlament, Stichwort Auftritt der AfD.
In der vergangenen Legislatur hat hier noch ein Lachen Einzug gehalten, welches nichts mit Humor zu tun hat, sondern an vielen Stellen sehr hämisch ist. Und das kommt eben aus der ganz rechten Ecke vor dem Präsidium des Bundestages. Da geht es also nicht darum, eine Situation mit Humor zu entspannen oder auch zu erklären, sondern auch oft darum, Kolleginnen vor allen Dingen verächtlich zu machen.
Also mein Eindruck, die Rolle ist, den Parlamentarismus vorzuführen, lächerlich zu machen. Das ist natürlich eine Art von Extremismus, der ja an die Grundfeste des Systems geht.
Boris Herrmann, der Parlamentskorrespondent der Süddeutschen. Zieht man noch einmal die Zeitungsrecherchen vom Anfang zu Rate, lässt sich sein Eindruck sogar in Zahlen fassen. Während bei allen anderen Fraktionen in dieser Legislaturperiode Momente der Heiterkeit überwiegen, ist es bei der AfD genau andersherum. Sie lacht vor allem über ihre politischen Gegner. In den Augen von Herrmann gibt es aber einen viel gewichtigeren Grund, warum sich der Humor gewandelt hat, vielleicht zurückhaltender geworden ist. Das Zerhackstückeln von Aussagen und Aufspießen von Halbsätzen. Die Unerbittlichkeit von Medien und sozialen Netzwerken. Kontext, sagt Herrmann, sei eine Gnade, die kaum noch gewährt werde.
Das hat wahrscheinlich, sag mal, unter den demokratischen Fraktionen mehr am Umgang mit Humor und mit Lachen verändert, als jetzt der Einzug der AfD, die einfach ihr Ding da so macht. Aber dass man jeden Schnipsel rausziehen kann, verfremdet, satirisch bearbeitet, aus dem Kontext gezogen, millionenfach verbreiten kann. Das ist natürlich eine Gefahr für jeden, der blödelt, der Ironie verwendet. Und das hat schon was verändert.
Siehe Armin Laschet. Als der einstige Kanzlerkandidat nach der Flutkatastrophe im Ahrtal bei einem Lacher fotografiert wurde, war seine politische Karriere im Prinzip dahin. Das Internet und die sozialen Medien hatten ihren Einfluss. Eva Ullmann weiß um die Risiken von Komik in der Politik. Sie ist die Gründerin des Deutschen Instituts für Humor mit Sitz in Leipzig. Die gelernte Pädagogin vermittelt in Seminaren und Workshops Techniken zum humorvollen Kommunizieren. Energiekonzerne und Pharmafirmen gehören ebenso zu ihrer Kundschaft wie Behörden, Ministerien und einstmals auch der Bundestag. Über die Inhalte des Trainings spricht sie nicht. In einem Zeitungsartikel von 2012 liest man aber, es gehe bei dem Seminar nicht um Schenkelklopfer oder Schotenreißer, vielmehr um sensiblen, wohldosierten Witz.
Ein Spitzenpolitiker wird sich mit den Mechanismen und wenn er Humor einsetzen wird, wird er sich mit den Mechanismen von Humor beschäftigen müssen. Ironie halte ich zum Beispiel für sehr schlecht geeignet. Hingegen liebevolle Übertreibungen, Umdeutungen, um jemand gut dastehen zu lassen, dem gerade ein Missgeschick passiert, sind für mich sehr geeignete Techniken in der Spitzenpolitik.
Nur technokratische Neutralität und Farblosigkeit gehen nicht.
Deswegen finde ich die Sensibilität, auch einen Christian Lindner dafür zu rügen, dass er zu seiner Generalsekretärin sagt, ne, wir sind 365 Tage im Jahr zusammen aufgewacht, zwinker, zwinker. Dieser Altherrenwitz ist ihm total um die Ohren gehauen. Das finde ich super. Es gibt eine Entwicklung in Humor. Für mich ist nur die Humorlosigkeit dann keine Option. Da würde ich SpitzenpolitikerInnen eher ermutigen, zu probieren mit harmlosen Verstößen. Ne? Wenn ich im Bundestag ein Ei schäle und da ist kein Teller drunter und die Eierschale fällt auf den Boden, dann gucken alle hin, weil sie alle gut erzogen sind. Und es sind so harmlose Verstöße, die ganz einfach für Aufmerksamkeit sorgen.
Ein kurioser Vorschlag, der zumindest bei den Putzkräften des Bundestages nicht allzu viel Lachen hervorrufen dürfte. Aber Humor ist eben subjektiv.
Dies, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war der letzte Ton aus meinem Jagdhorn. Vielen Dank.
Bitte lächeln. Schoten, Scherze und Humor im Parlament. Das war ein Feature von Lydia Jacobi. Die Redaktion hatte Carsten Burtke. Die Regie Friederike Wigger. An der Technik saß Christoph Richter. Und es sprach Winnie Böwe. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.